Okay, hallo und herzlich willkommen zu unserem leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Ich bin Caro.
Und ich bin Sam.
Und wir sind hier, um uns über
Wissenschaft zu unterhalten.
Ja.
Caro, erzähl mir, was ist dein Wissenschaftshintergrund?
Ja, also mein Wissenschaftshintergrund ist Physik studieren, weinen, noch mehr Physik studieren. Oh und bei dir so?
Ja, also ich mache Mathe und Bio. Ja.
Anyway.
Fang an, erzähl mir, was ist dein Thema?
Also heute werde ich etwas recyceln.
Noch nie.
Also ein Thema recyceln.
Ach so.
Nicht einfach irgendwas recyceln.
Ach so.
Sorry, das war ein bisschen unverständlich ausgedrückt. Und zwar irgendwie, ich glaube, das war sogar die dritte oder zweite Folge. Die ersten Folgen von uns haben auch die meisten Aufrufe und ich finde das irgendwie ein bisschen
Please stop.
Traurig, weil die sind einfach ein bisschen trash im Nachhinein. Und ich finde es auch gut, dass ich das nicht so gut finde, weil das zeigt ja, ja, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Es ist immer noch nicht perfekt, aber yo, wir haben uns verbessert, würde ich jetzt mal grob behaupten, wenn es auch nur die Audioqualität ist, you know?
Wenigstens die Audioqualität.
Ja, genau. Und deswegen finde ich es umso deprimierender, dass die peinlichsten Folgen die meisten Aufrufe haben. Aber naja, okay, es ist okay. I'm fine.
It's fine.
I'm fine.
It's fine, I'm fine.
Und ist es jetzt schon ein Jahr her oder so? Oder mehr als ein Jahr? Und jetzt habe ich auch mehr das Gefühl, da mehr Ahnung zu haben, weil ich habe da letztens einen Paper drüber geschrieben. Und diesmal geht es auch um das Universum im weitesten Sinne. Es hat auch ein bisschen so Bezug auf so Fragen, die ich mir so sehr als Teenager gefragt habe. So von wegen, woher kommen wir eigentlich alle her? Warum gibt es überhaupt irgendwas auf der Welt? Warum ist da etwas und nicht nichts? Halt einfach solche Fragen, wo man sich dann was drauf einbilden kann, dass man so schlau ist, daran
sehr
gedacht
schlau
zu haben.
Mhm.
Deswegen reagiere ich immer auch so allergisch, wenn Leute sich etwas auf ihre Intelligenz einbilden. Ne, man hasst ja immer alles. Man hasst ja immer alles bei anderen Leuten, die man selber mal gemacht hat oder noch macht. Ja.
Weise. Weise Worte.
Ja. Und trotzdem hat mich dieser Drang, irgendeine Erklärung für diese ganzen Sachen zu finden, schon dazu gebracht, Physik zu studieren. Weil Philosophie ist erstens ein bisschen useless in the real world, let's be honest. Und ja, ich glaube, ich bin ein bisschen zu pragmatisch dafür, I don't know. So, jetzt kommen wir aber mal wirklich zum Thema. Fangen wir richtig am Anfang an. Der Urknall.
Big Bang.
Ja, genau. Der richtige Urknall, nicht die scheiß Serie. Und nach unserer Urknalltheorie und sämtlichen Beweisen dafür, zum Beispiel kosmische Hintergrundstrahlung, wissen wir, dass während des Urknalls gleich viel Materie und Antimaterie existieren haben muss.
Oh, wie die Bananen. Ist das ein Recall zu den Bananen?
Ja, es ist ein Recall zu Antimaterie.
Yo, okay.
Und was ist nochmal Antimaterie? Das ist so wie normale Materie, also hat die gleiche Masse, nur unterschiedliche Ladung. Also wird zum Beispiel, wir haben ja ein Elektron und das kennt man ja meistens aus dem Atom, das fliegt da um diesen Kern, bla bla bla. Und das ist negativ geladen und das zugehörige Antimaterieteilchen ist das Positron und das ist positiv geladen. Wow.
Macht Sinn.
Vom Namen hätte man sich das erschließen können. Und wenn die sich treffen, also ein Paar von Materie und Antimaterieteilchen, dann löschen die sich gegenseitig aus, produzieren dabei zwei Photonen. Photonen sind einfach Lichtteilchen oder einfach Energie sozusagen.
Mhm.
Und ja, löschen sich aus, boom, dann gibt es dann Licht. Cool.
Okay.
Und dieses Licht vom Urknall können wir heute noch sehen. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, wie schon erwähnt. Das ist sozusagen der Nachhall vom Urknall. Und das kann man über das ganze Universum messen. Folgendes Problem. Wenn noch gleich viel Materie und Antimaterie am Anfang waren, warum haben sich nicht beides einfach ausgelöscht? Und warum gibt es überhaupt irgendwas? Das ist einer der größten Mysterien der Physik. Im Moment, immer
cool
noch. Und ich finde es mega krass, cool, interessant.
Come on.
Irgendwas muss hier falsch sein, weil offensichtlich gibt es uns ja. Und man findet auch keine Antimaterie in der freien Natur.
Mhm.
Also das Einzige, wo man das sieht, ist zum Beispiel bei also radioaktiver Zerfall gibt es das. Aber sonst, du siehst jetzt nicht einen Stern, der aus Antimaterie ist oder so.
Was ist ein Antistern? Ein Riss.
Ein Riss. Nee, das haben wir nicht gesehen. Da ist ja auch das Ding, die Worte überhaupt, Materie und Antimaterie sind total beliebig. Man könnte es auch andersrum nennen. Nur wir kannten halt Materie vorher, deswegen ist das jetzt Materie und nicht Antimaterie. Genau. Also was man halt erwartet hätte, wäre, dass beides sich auslöst. Oh, nichts ist mehr da. Kein Podcast, kein alles. Niemand existiert. Doch hat ein ganz kleiner Teil der Materie überlebt. Und das ist wirklich alles, woraus wir sind. Und was wir je gesehen haben, den wir je getroffen haben. Tralala. Um ein bisschen zu verdeutlichen, wie wenig übrig geblieben ist. Per 1 Milliarde Teilchen, die es vorher gab, hat je ein Teilchen überlebt. Also es gab so viel mehr Teilchen vorher. Ja, das ist jetzt das Mysterium. Warum ist es so? Man hat ein paar Ansätze und die kann ich ein bisschen erklären. Aber so wirklich wissen tut man das gar nicht. Vorher war man davon ausgegangen, dass die Regeln der Physik für jede Art von Materie gleich sind, also unabhängig von Position, Raum und Ladung der Teilchen. Und das war jetzt auch nicht irgendwie geraten, sondern man konnte das nachweisen in Experimenten. Woran man jetzt forschen muss, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist halt irgendein Prozess, der mehr Materie herstellt als Antimaterie. Das kann man dann analysieren und schauen, ob man den Urknall oder der Entstehung der Welt ein bisschen näher kommt. Und einer dieser Prozesse ist der Zerfall von einem Teilchen namens K-Meson.
So. Oh, warte, das ist...
Ja, ja.
Das haben wir untersucht.
Ja, das haben wir untersucht.
Das haben wir untersucht.
Ja, oder halt auch Kaon. Kaon? Kaon. Ja, wir hatten mal ein Projekt, da haben wir einen Zerfall analysiert. Mussten wir coole Datenanalyse machen. Oh mein Gott. Und wir wussten gar nicht, was abging, weil niemand konnte programmieren.
Ich habe aber im Nachhinein habe ich nochmal drüber geguckt und jetzt habe ich alles verstanden und ich bin richtig mad auf mich selbst. So.
Hä, aber voll gut, jetzt weiß es ja.
Ja.
Und genau so einen Prozess hat man untersucht und zwar in den 60er Jahren. Da gab es das Cronin und Fitch Experiment und genau dasselbe ist dort passiert. Am Ende kam dann mehr Materie als Antimaterie raus. Und 10 Jahre später hat man dann eine Erklärung dafür gefunden. Und zwar die theoretischen Physiker Kobayashi und Maskawa sind auf die Idee gekommen, hey, es gibt einfach noch ein paar andere Elementarteilchen, die wir bisher noch nicht entdeckt haben. Die aber, wenn sie existieren, würden sie das komplett beschreiben. Und dann, wenn man das ausrechnet, kommt auch das raus, was man erwartet. Und das ist jetzt wirklich eine Riesenvereinfachung, was sie überhaupt postuliert haben, aber...
Oh, postuliert haben?
Ja, oder gesagt haben, weil so, weißt du, aber wenn ich jetzt so anfange von wegen, ja, es gibt eine komplexe Phase in der Kobayashi-Maskawa-Matrix und sie hat mehr Dimensionen als man erwartet, das will ja keiner hören.
Sie hat mehr Dimensionen als man erwartet?
Ja.
Mein Gott. Ja, das, daraus kann man direkt schließen.
Ja, es gibt eine dritte Familie von Quarks, oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Ja, und diese Teilchen
der Joghurt.
Genau, die Serie Quarks & Co. Man hat genau diese Teilchen gefunden, die sie prophezeit haben, I guess. Und zwar schon relativ früh danach, so 2 Jahre später. Und irgendwann in den 90ern hat man das letzte dann gefunden. Ja, das ist echt mal cool. Wenn man mal recht hat, weißt du, so jemand sagt einfach, ja, ich glaube, es ist das und dann war es auch das. Und dann haben sie 2008 oder so relativ später noch den Nobelpreis dafür bekommen.
Ja, lieber nie als, lieber spät als nie, weißt du.
Cool, ist das Problem jetzt damit gelöst?
Ja, fertig.
Natürlich nicht. In Physics, we can't have nice things. Ich habe in meinen Notizen ganz fett nö geschrieben. Denn wenn man diese Erklärung nimmt und dann die Zustände vom Urknall sozusagen damit berechnet, dann würde man immer noch nicht auf die Menge an Materie kommen, die wir jetzt sehen. Und damit sind wir also wieder komplett am Anfang des Problems. Deswegen heißt es, es muss noch andere Quellen von dieser Asymmetrie geben in der Welt. Und das forscht man dann am CERN, indem man Teilchen aufeinander schmeißt und guckt, was passiert, ob man nicht noch was anderes entdeckt.
Ich liebe die Idee, dass man halt so steht und so, ist heute was passiert? Nee. Heute? Nee.
Ist das Teil überhaupt an? Nee. Übrigens, mein Dozent, Jakob, Shoutout, was eine Legend, hat uns mal erzählt, dass manchmal am CERN geht das Ding einfach aus oder es gibt Probleme. Und die Lösung ist dann auch wieder ein- und auszuschalten. Dann kriegst du so durch in der Nacht so einen Anruf. Hey, wir haben eine Emergency, Sie müssen kommen. Und dann, ja, und dann musste es halt einfach wieder an- und ausmachen.
Ja, da gibt es einen großen Stecker.
Ja, genau. Hat auch einen schönen Begriff, und zwar irgendwie Time Cycling oder so. Mhm. Was einfach nur schlau ist für, macht das Ding mehr an. Naja, Fun Fact dazu. Es gibt auch noch andere Überlegungen dazu. Zum Beispiel hat man vielleicht mal vorgeschlagen, hey, vielleicht gibt es ja Antimaterie, ist es nur nicht bei uns. Und diese Teile des Universums haben wir einfach noch nicht entdeckt.
Die kommen noch. Aber es ist kein Hai, sondern es ist einfach nur Antimaterie, die deine Elektronen kaputt macht.
Also es gibt ein paar Probleme damit. Erstens wissen wir ja, wenn irgendwo Antimaterie ist, müsste ja irgendwelche Auslöschprozesse stattfinden. Weil es gibt ja dann so, sozusagen eine Grenze, jetzt ab hier ist wieder Antimaterie. Mhm. Und da muss ja entweder so einfach ein Vakuum sein, damit sie sich nicht treffen, oder es muss sich was auslöschen. Und das ist halt schwer zu sehen, wie diese Grenze existieren könnte. Und wenn halt sich was auslöschen würde, dann würden wir dieses Licht irgendwie erkennen von Weitem. Und wir messen einfach nicht solche Sachen. Es scheint relativ unwahrscheinlich.
Es ist nicht falsifizierbar, könnte man sagen.
Ja, wow. Vielmehr denkt man halt, ja, es ist irgendein komisches Ding in den Gesetzen der Physik, dass es macht, das wir immer noch nicht gefunden haben. Ja, ich finde es ein super spannendes Thema und überlege auch, meine Bachelorarbeit in die Richtung zu machen.
Hell yeah.
Wahrscheinlich halt ein bisschen was anderes, was aber auch damit zu tun hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich es nur so grob erklären kann, aber ich weiß auch, wenn ich jetzt total abnörde und irgendwie zu sehr ins Detail gehe, dann will das niemand mehr hören. Oder man braucht einfach zu viel Vorwissen dafür, weißt du so. Aber ja, das ist so das Grobe.
Okay.
Prinzip. Und das war's.
Yay.
I liked it. I had fun.
Nice. Ja, apropos Sachen im Detail erklären. Mein Thema. Ich habe es genannt, nach meinem Lieblingsstudienteil, Computational Biology and Biological Computers. Das passt nicht wirklich, aber es passt doch. Ihr werdet es gleich sehen.
Biologische Computer.
Biologische Computer und computationelle Biologie.
Ist es ein Wort?
Ich Computerbiologie wahrscheinlich.
Das hört sich immer doch so bescheuert an.
Ja.
Computerbiologie. Miep-möp. So dumm.
Caro, magst du Videospiele?
Ja, voll dolle, voll geil. Ich liebe.
Yay. Jetzt lasse ich dir über ein neues Computerspiel erzählen. Also mit
Folded?
Nein.
Ist es Folded? Nein. Schau dann an Folded und alle Leute, die sich erinnern, was das ist.
Ja. Ja. Das ist eigentlich kein besonders neues Spiel, das ist 60 Jahre alt.
Okay.
70, Gott, 70. Wir sind 2021.
Holy shit, auf welcher Konsole?
Computer.
Stimmt, ja.
Nein, das ist PS4.
Ich dachte so Atari oder so, aber ich glaube, es ist doch.
Ja. Nein. und zwar, weißt du, was Biologie bedeutet? Das haben wir gelernt.
Die Studie des Lebens, der lebenden Dinge.
Ja. Ha. Das Spiel heißt Life, also übersetzt Leben.
Sorry.
Ja, also es heißt Game of Life oder Life oder Conway's Game of Life. Je nachdem, mit wem du redest und in welchem Kontext du das sagst.
Ist das wie das Spiel des Lebens?
Ja, eben nicht. Und deswegen heißt es Conway's Game of Life, damit es keine Verwechslung gibt. Okay, was ist dieses Spiel? Dieses Spiel ist ein Spiel auf einem zweidimensionalen Brett, also wie Schach oder Mojang, keine Ahnung.
Mojang?
Nee, das heißt, ich habe vergessen, wie das heißt. Also Schach oder Dame. Und jedes Feld hat eins von zwei Statusen. Entweder es ist gefüllt von einer lebenden Zelle, also es hat eine Population. Oder es ist nicht gefüllt von einer lebenden Zelle.
Dead.
Oder empty. Das ist das gesamte Layout von dem Spiel. Und je nachdem, was für eine Version du spielst, also Conway's Version, die originale, hat ein unendliches Brett. Also es ist kein 4x4, also kein 24x24 oder wie auch immer, wie viele das sind. Sondern es ist ein unendliches Brett. Aber es ist ein Brett. Theoretisch geht es nur darum, dass Generationen entstehen. Und pro Runde, also dieser Generation, wird der Status von jedem einzelnen Feld neu ermittelt. Mhm. Und das nach bestimmten Regeln. Es gibt 4 Regeln, aber die kannst du in 2 Regeln gut zusammenfassen. Und die Standardregeln sind, wenn in einem Feld eine Zelle ist, überlebt sie zur nächsten Generation, wenn und nur wenn sie neben 2 oder 3 lebenden Zellen ist. Also von den Nachbarn, die um sie herum ist, müssen 2 oder 3 lebend sein. Nicht mehr, nicht weniger.
Ja.
Ich liebe das, wenn so Datenwissenschaftler so sagen, wenn und nur wenn.
Okay.
Ich liebe das. If and only if.
Ja.
Wenn ein Feld leer ist, entsteht nur eine neue Zelle, wenn es genau 3 lebende Nachbarn gibt.
Mhm.
Das sind die ganzen Regeln.
Mhm. Und dauert es nicht mega lange, jedes Feld zu checken, dass das unendlich ist?
Also das Ding ist, du hast ja dann deine Menge und dann wird es halt immer größer, wenn sich ausbreitet. Sonst kannst du es ja nicht berechnen, praktisch.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, wie spielt man dieses Spiel, wenn es nur diese 2 Regeln gibt?
Mhm.
Das Spiel ist ein Zero-Player-Game. Das heißt, du machst eine Anfangskonfiguration von wie die Zellen aussehen und dann lässt du einfach die Generationen durchlaufen.
So ein bisschen wie Plug Inc.
Ich weiß nicht, was Plug Inc. ist.
Das Virenspiel. Nein.
Oh, ja, okay. Ja, aber,
oder Plague Inc.
Ja.
Ich kann nicht reden.
Aber ja, also du kannst ja da Entscheidungen machen, wie das mutiert und so. Mhm. Da machst du keine Entscheidung. Du machst den Anfang und dann lässt du es laufen.
Mhm.
Das ist das Spiel.
Yay.
Yay.
Niemand gewinnt.
Ja, niemand gewinnt. Es gibt keine Gewinner und Verlierer. Und Spiel...
Kommunismus. Sorry. Okay, ja.
Und dieses Spiel ist was, was man auch eine Pure Function nennt.
Mhm.
In der Mathematik. Weil das ist ja praktisch nur eine mathematische Funktion, wo ein Resultat je nach Konditionen rauskommt. Richtig?
Mhm.
Und um Pure Function gut erklären zu können, das ist, das Resultat ist genau in derselben Art, ist in seiner Art identisch zu dem Input.
Mhm.
Das heißt, der Output kann wieder als Input genutzt werden.
Aha, okay.
Mhm. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, du hast y ist gleich x plus 2. Und dann, wenn du mit 0 anfängst, dann hast du 0, dann hast du als nächste Generation 2, dann hast du als nächste Generation 4, dann hast du als nächste Generation 6 und so weiter.
Ah,
eine
okay.
Pure Function.
Mhm.
Weil das sind ja alles integer und da verändert sich nichts dran.
Also,
oder
ganze Zahlen.
Ganze Zahlen. Und zum Beispiel die Fibonacci-Zahlen,
ja,
die sind auch eine Pure Function.
Mhm.
Genau.
Schau dann die Folge, auch coole Folge. Leute, ihr müsst
right?
so viel vorher hören, damit ihr alles versteht.
Kann alles verbinden.
Ja.
John Conway hat es 1970 erfunden und der ist ja kein, der war kein Biologe. Dem waren Zellen voll egal und dem war auch voll egal, wie die wachsen. aber er hat diesen, das nennt man einen zellulären Automaton, also so nennt man diese Art von Programm, der war nicht der Erste, der das gemacht hat. Als er das rausgebracht hat, wollte er eigentlich eine Pure Function erstellen, wo du nicht, die nicht vorhersehbar ist. Weil theoretisch, wenn du weißt, dass wie vielte x das ist und was die Ausgangsfunktion ist, kannst du sagen, was rauskommt, ohne jeden Zwischenschritt zu ermitteln.
Okay.
Bei dem Game of Life ist es bis jetzt so, dass du jeden Zwischenschritt herausfinden musst.
Mhm.
Weil das komplett, also es ist nicht random, aber du musst halt wirklich jeden Schritt zwischendrin noch wissen.
Mhm.
Wenn du ein bisschen damit rumspielst, du kannst es online spielen, also du kannst online dran rummachen und so, dann merkst du schnell, es gibt bestimmte Muster und bestimmte Objekte, die Regeln befolgen. Wenn du 4 lebende Zellen nebeneinander hast, dann haben die ja immer 3 Nachbarn, die lebend sind.
Ja.
Und damit bleibt dieser Block, der sieht dann ja so aus wie so ein Tetris-Block oder so, der bleibt dann einfach so. Das verändert sich nicht. Du kannst 20 Generationen in Zukunft gehen, du kannst 800 Generationen in Zukunft gehen, das bleibt ein Block. Ganz viele andere Sachen haben sie auch gefunden, die so ähnlich sind. Dieser Block ist ein sogenanntes Stillleben, weil es sich nicht verändert. Aber es gibt zum Beispiel auch Oszillatoren, das heißt, das ist ein Muster und es hat verschiedene Konfigurationen und nach einer bestimmten Anzahl von Generationen wird es wieder das originale Muster.
Mhm.
Also da gibt es dann ganz kleine, das sind dann vielleicht 3 auf 3 Zellen, aber es gibt auch viel größere mit sehr viel längeren Intervallen, also mit 900 oder mit 1000 Intervallen, bis sich das dann wiederholt. Also wir haben eben dieses Stillleben und wir haben Oszillatoren und dann haben wir auch Oszillatoren, die gehen den ganzen Zyklus durch und dann sind sie wieder in ihrem Original, aber sie sind verschoben in ihrer Position. Und das nennt sie Spaceships. Ich finde, das ist total süß. Der einfachste von den Spaceships ist der Glider. Das ist auch das erste, was sie an so einem Muster so gefunden haben. Und er bewegt sich einfach übers Feld in eine Richtung.
Wow, kein X-Wing.
Es sieht auch nicht wirklich aus wie ein Spaceship. Ich weiß nicht, warum sie das so genannt haben. Also es ist wirklich auch klein, so ein Glider. Der ist 4x4 in dem Feld und regeneriert sich nach 4 Generationen und ist dann eben dasselbe, nur woanders. Conway, der hat ein Postulat. Und der war so, okay, es gibt vielleicht Sachen, die bleiben so, und es gibt vielleicht Sachen, da kann man dann, you know, du kannst halt herausfinden, wie das dann in 20 Generationen ist oder in 50 oder in 3 Milliarden. Aber es gibt keine Muster, die sich unendlich ausbreiten. Für immer und immer und immer und immer und immer.
Mhm.
Und dann gab es diesen einen Typen, und der war so, haha, gotcha, gibt's wohl.
Das hat er auch genau so gesagt.
Natürlich hat er das genau so gesagt. Und zwar hat er was rausgefunden, das sind dann Glider Guns.
Piu, piu.
Ja, tatsächlich schießen die Glider. Mhm. Also es ist ein Muster und nach so und so vielen Generationen entsteht dann die Gliderformation und dann die Gliderformation breitet sich aus.
Mhm.
Das heißt, das Ding geht unendlich. And that's pretty cool, ne?
Mhm. Ja.
Und jetzt haben wir diese ganzen verschiedenen Bausteine und können damit Sachen machen. Das hat auch wohl zu einer Zeit angefangen, wo Leute dann auch Homecomputer hatten und so selber Sachen machen konnten, die ein bisschen stärker waren, wo das nicht irgendwie so, weißt du konntest es einfach laufen lassen.
Mhm.
Auch bei dir zu Hause, wenn du halt computeraffin warst. Auf deinem personal home computer. My ja. personal home computer system. Mhm. Wow, it can access the internet. I can write email.
Wow.
Ich liebe das, wenn die das in Gilmore Girls machen, weil die haben da so übelst offensichtliche Schleichwerbung für Computer und Internet. Und dann sind sie so, oh, I can make a reservation on the internet? Well, I am sure glad the internet exists. Ich lieb's.
Ja, gute Serie.
Aber Leute haben richtig crazy Sachen damit gemacht, bis heute. Okay, halt dich fest.
Ich halte mich fest.
Halt dich fest. Okay, du hast ein unendliches Brett.
Mhm.
Und auf diesem Brett kannst du ja und nein darstellen, beziehungsweise also bewohnt und unbewohnt. Erinnert dich das an irgendwas?
0 oder 1. Computer.
Ja, das ist total geil. Das ist nämlich wie ein Computer. Okay, ich gehe schon meinem Thema voraus.
Es ist wie Binärcode, ja, wenn ihr das jetzt nicht, also.
Es ist wie Binärcode und Binärcode ist wie Computersachen verstehen normalerweise.
Ja, also genau. Es gibt ja Transistoren, die können entweder an oder aus sein. Ah, sorry.
Okay, du kannst dir jetzt einfach vorstellen, du hast ja einen Glider dann als das Signal, weil das kann ja dann über Strecken von einem zum anderen übertragen werden. Das machst du dann eben mit diesen Glider Guns. Und du kannst dann zum Beispiel Muster erstellen, Sachen, also die ganze Zeit Glider aussenden, beziehungsweise aktiviert haben, dass ein Glider ausgesendet wird. Caro, das ist wie ein Bit.
Oh, bitte ein Bit.
Bitte ein Bit. Das ist die kleinste Speichereinheit.
Mhm.
Die sagt 1 oder 0.
Mhm. Ja oder nein.
Ja oder nein.
An oder aus.
Man kann natürlich auch sagen, ein bistabiler Kippglied? Bistabiles Kippglied. So hat Wikipedia das genannt. Du hast ja dann diese Gliderguns, die das dann sozusagen, die dann kleine Bit-Situationen herstellen.
Mhm.
Und du weißt ja, auf dem Computer gibt es ein Äquivalent, ein physisches, wo dann zum Beispiel, da wird dann entweder kein Strom drüber geleitet oder Strom drüber geleitet.
Ja.
Genau. So machst du das eben da auch. Und dann hast du damit einen Speicher.
Daten.
Ja, du hast einen Datenspeicher. In deinem Fake-Live-Game-Computer.
Aber hä, kann man denn nicht einfach seinen Computer benutzen?
Natürlich, also, aber es geht ja da. Caro, sei doch nicht so negativ. Es geht darum, dass du Logik benutzt, um andere Sachen damit zu machen.
Ah, okay.
Because okay, I'm gonna tell you in a second.
Okay.
Okay. Computer funktionieren, ja. Okay, halt dich fest mit Logik.
Oh mein Gott.
Du hast ja dann eine 1 und dann hast du Konditionen und dann hast du einen Output.
Mhm.
Normalerweise. Es gibt verschiedene Modelle, wie du einen Computer so als Konzept dir vorstellen kannst.
Mhm.
Und eins davon nennt man Logic Gates.
Ja, das hatten wir in Electronics.
Genau. Und es gibt verschiedene Arten von Logic Gates. Also praktisch, du hast einen Input, die verarbeiten das, in Anführungszeichen, aufgrund von Konditionen und dann gibt es einen Output. Und diese Konditionen, das sind eigentlich nur 3. Es gibt not, es gibt and oder es gibt or. Und das kannst du dir ganz einfach vorstellen. Not ist, wenn du einen Input hast und dann ist dein Logic Gate not, dann hast du dann einen Output, der sagt das Gegenteil. Also du hast einen Input, der ist 1, Not 1 ist 0. Easy. Dann gibt's AND. Das heißt, du hast zwei Inputs. Und wenn die beide sozusagen 1 wären, dann würdest du ein 1 rauskriegen. Und wenn sie aber nicht beide 1 sind, zum Beispiel 1 ist 1 und 1 ist 0, dann kriegst du ein 0. Und zwar gibt's dann natürlich auch...
OR hast du noch nicht erklärt.
Ach ja, OR. Das heißt, du hast zwei Inputs. Und wenn einer davon positiv ist, dann ist das Output auch nur positiv. Der Output von einem OR, Logic Gate, ist 0. Und nur 0, wenn beide Inputs auch 0 sind.
Okay.
Ja, okay. Woher kenne ich das, Caro? Also ich meine, du kennst das von Electronics.
Ja.
Aber woher kenne ich das? Tja, ich kenne das von Neuronal Modeling, also Gehirnmodellen.
Mhm.
Es gibt eine Art, wie man Gehirne in einem Computer darstellen kann. Das nennt man das Integrate and Fire Modell. Theoretisch, du nimmst alle Inputs, du verarbeitest sie mit diesen logischen Sachen.
Mhm.
Und dann kriegst du einen Output. Und das ist sehr, sehr, sehr grob, wie ein Neuron funktioniert in deinem Gehirn.
Und das ist entweder aktiviert oder nicht?
Ja, es gibt einen Output von einem Aktionspotenzial. Das ist jetzt nicht so super wichtig, aber
okay.
Ja. Wir kommen von Computern zu Gehirnen und dann von Gehirnen wieder zu Computern, weil es ja eben Programme gibt, die so laufen, wie wir uns das vorstellen, wie ein Gehirn funktioniert.
Mhm.
Also es ist full circle. Mhm. It's all connected. Worauf ich aber eigentlich zurückkommen möchte, ist, dass dieses Conway's Life ist, was man Turing-vollständig oder Turing-mächtig nennt. Weil es die Funktion einer Turing-Maschine, also im groben Sinne eine Art von Computer, ausführen kann.
Mhm.
Also zum Beispiel Java ist Turing-mächtig oder C++ ist Turing-mächtig. Also und Life ist auch Turing-mächtig.
Mhm.
Und das heißt, es gibt Leute, I shit you not, die haben sich hingesetzt und die haben vom Game of Life, haben sie damit kleinere Computer in ihrem Spiel gemacht.
Das sind wie Leute, die so in Minecraft Taschenrechner bauen.
Das gibt's eben auch in Minecraft.
Oh mein Gott, Redstone, Leute, gute Zeiten.
Ich wusste nicht, dass es existiert. Ich finde es richtig wild. Ja, genau.
Ach stimmt, du bist ja nicht so.
Ja, aber Minecraft ist ja auch Turing-mächtig.
Mhm.
Das ist total cool. Und weißt du, was die gemacht haben? And that's the thing that like really fucked with my brain.
Mhm. Haben sie ein Spiel im Spiel gemacht?
Ja, die haben ein Game of Life in Game of Life gemacht.
Wow.
Und irgendwie eine Iteration braucht so Millionen von anderen im echt, also im originalen Game of Life.
Mhm.
Das ist so cool.
Mhm.
Sie haben auch, keine Ahnung, digitale Uhren und so. Du kannst ja keinen Input geben. Das heißt, der ganze Input muss gegeben werden ganz am Anfang.
Mhm.
Also du kannst nicht damit interagieren, wie jetzt zum Beispiel in Minecraft. Aber ja, also du hast damit, also deswegen gibt es keinen Taschenrechner oder so. Aber du kannst eben Digitaluhren damit machen. Oder Game of Life oder andere Sachen. Und ich finde das total cool. Und es ist die Art, wie so die Gesamtheit der menschlichen Erfahrung in deinem Kopf prozessiert wird, verarbeitet wird, kann dargestellt werden durch ein Muster von Ja und Neins, das von selber läuft. Also du musst ja da gar nichts dran rummachen, sondern das läuft alles von selber. Das ist richtig wild, Caro. Das ist voll wild. Da hat sich jemand hingesetzt und hat ein riesiges Muster hingemacht, nur um eine Uhr darzustellen. Weil der war so, yo. Und das Ding ist ja, wenn er das dann anfängt zu laufen, dann muss das ja die richtige Zeit sein.
Mhm.
Das heißt, der Typ hat sich einfach eine Uhrzeit ausgedacht und dann hat er 300 Jahre dran gearbeitet und dann musste der bestimmt so 2 Stunden warten, damit es dann die richtige Uhrzeit ist. Yo, das ist einfach so cool. Das ist einfach so cool.
Ja.
Ja. Und es zeigt auch so ein bisschen so dieses, weil der Nutzen davon ist jetzt, würde ich sagen, neben dem mathematischen Prinzip und allem nicht direkt ersichtlich.
Mhm.
Also mir erschließt sich das zum Teil noch nicht so wirklich.
Ja.
Warum du da jetzt einen Game of Life Computer in deinem Game of Life machen musst. Aber das heißt trotzdem, dass sich da jemand hingesetzt hat, um das zu machen, um zu beweisen, dass es funktioniert.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch frei erhältlich auf GitHub, also der gesamte Code und so. Weißt du, wie ich meine? So, jemand hat das gemacht. Ich finde das total cool.
Ja, das ist ja sowieso irgendwie, hat man immer das Gefühl, in der Wissenschaft muss man das so der Außenwelt irgendwie rechtfertigen. Ja, das kann man dann irgendwann nutzen, um Krebs zu heilen oder halt irgendwie sowas. Aber ich glaube, die Leute, die wirklich einfach intuit sind, denen ist das scheißegal.
Ja, also ich meine, so, ja.
Ich meine, so geht es uns ja, glaube ich, auch.
Oder? Also ich meine, ich muss natürlich die Welt retten, mindestens.
Mir ist es so egal.
Das ist okay.
Ich möchte einfach nur Teilchenphysik.
Ich meine, als Biologe kannst du das viel einfacher noch rechtfertigen, ja, weil es noch ein bisschen abstrahierter ist.
Ja.
Und dann bist du so, oh ja, total.
Mein Totschlag-Argument ist ja immer, ja, aber ohne Teilchenphysik gäbe es das Internet nicht.
Weil du wirst ein neues Internet bauen.
Aber nur, um meine Daten zu analysieren. Naja, egal.
Ja, aber das war mein Thema. Mhm. Das ist alles connected. Kennst du dieses Meme, wo der Typ dann vor diesem Board steht mit den roten Fäden?
Ja, so von Always Sunny. Also heute haben wir über unsere extrem nerdigen Interessen erfahren. Und von mir habt ihr gelernt über ein großes Mysterium in der Physik. Und die Frage ist, sind die fundamentalen Gesetze der Physik symmetrisch für verschiedene Materiearten? Und was bedeutet das für den Urknall? Und von dir haben wir gelernt?
Wir haben gelernt, wie ein zellulärer Automaton Turing-fähig geworden ist. Wir haben über das Game of Life von Conway gelernt.
Mhm. Und das Game of Life im Game of Life.
Das Game of Life im Game of Life.
Oh mein Gott.
Im Game of Life.
Sind wir nicht alle im Game of Life, you know?
Ich hasse das. Ich meine, wir haben da schon mal drüber geredet, wenn jemand sagt so, oh, was, wenn wir nur eine Simulation sind?
Ja, och.
Who cares, Karen? Who cares? I still have to get up at 6:30. Like, I still have an exam. I don't give a shit,
ja,
Karen.
Ja, das ist wirklich so dumm.
Ja, was bedeutet das jetzt für mich? Nichts.
Ja.
So, wow, like, ich war nicht gläubig, jetzt bin ich immer noch nicht gläubig. Like.
Also, ja, nächstes Mal hören wir uns dann mit Lorenz von Bugtails, unserem Wissenschaftspodcast-Konkurrenten. Aha, im weitesten Sinn.
Ja, okay, wir haben heute ausschließlich Mathe und Physik gemacht.
Mhm. Und ja, das wird dann wahrscheinlich so ein bisschen das Weihnachts-Special. Und danach machen wir kurze Winterpause. Und ja, dann hören wir uns dann wieder nach dieser Folge im Jahr 2022. Ugh. Das war die Folge. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was wir uns hier sehr hart versucht haben, euch näher zu bringen.
Yo, kein Scheiß jetzt. Wenn ihr Fragen zu The Game of Life habt, ne? Ihr könnt mir einfach schreiben. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden.
Mhm.
Und Computational Neurology. Ich könnte den ganzen Tag drüber reden.
Sam macht eine Zoom-Podiumsdiskussion.
It's just me. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Ja. Ich hatte einen Kurs.
Ja, wir sind gar nicht qualifiziert. Aber anyway, bye.
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 Oh, das sind Snoopy-Socken. Ich dachte, das wären Astronauten.
Nee, das sind Snoopy-Socken.
Cute.
Die sind von meinem Snoopy-Socken-Adventskalender.
Oh mein Gott. Stimmt das?
Ja.
Das ist ja süß.
I know, right?
Nur Snoopy-Socken? Das sind aber viele Snoopy-Socken. 24?
Ja, also 12 Paar.
Ach so, pro Tag eine Socke?
Ja.
Und ist es dann auch immer so, weißt du, erster Tag,
nein,
das von einem Paar. Oh, es ist all over
the place. Ja, es ist mein zweites Paar jetzt. Das erste
das
sind
ja
Snoopy
wundervoll
als Astronaut.
Ah, wow, so schließt sich der Kreis. Also in meinem Adventskalender war heute Sternchen-Tütensuppe.
Oh, die habe ich gesehen. Ich war voll
oh,
eifersüchtig.
Geil, oder? Ja. Oh, nom. Aber gestern habe ich mir eine richtig geile Lasagne gemacht. Anyway. Die habe ich noch. Hab ich noch.
Die war aber nicht aus dem.
Nein, die waren nicht aus dem Adventskalender.
Okay. Ich war jetzt nicht sicher über den Zusammenhang.
Ich weiß, es hat wirklich mit gar nichts mit allem zu tun, aber letztes Jahr oder vor 2 Jahren hatte ich einen Reis-Adventskalender.
Stimmt.
Ja, und man hat jeden Tag eine andere Art von Reis bekommen. Richtig geil, ich habe die auch noch. Aber eine dachte halt, als ich das erzählt habe, sie wusste nicht so richtig, was Adventskalender sind, weil das nicht so ein Ding ist. Und sie dachte, es sind einfach Bilder von Reis. Und sie dachte dann für eine Woche oder so, ich will einfach irgendeine crazy person die einen Adventskalender mit Bildern voll Reis hat, bis ich das dann aufgeklärt habe.
Aber ich meine ganz ehrlich, 24 verschiedene Arten von Reis ist auch ein bisschen crazy.
Es ist schon ein bisschen crazy. Ich habe mir das auch nicht selber gekauft oder gewünscht, das wurde mir geschenkt. Ich meine, ich habe mich gefreut.
Ich meine, das ist schon geil.
Ja, aber also ich wäre dann nie darauf gekommen.
Ich denke, das ist das Geile an Geschenken. Das sind ja Sachen, also normalerweise, die du nicht für dich selbst kaufen würdest. Und dann hast du so plausible deniability.
Mhm.
Du kannst dann so sagen, oh, das wurde mir geschenkt.
Mhm.
Easy. Dann kannst du auch so, weißt du, so fancy shit, der eigentlich so ein bisschen, you know, too high level
ja.
ist, dass man sich das wirklich selber kaufen
ja.
würde. Und dann kriegst du das Geschenk, dann bist du so, well, I got it as a present, what am I gonna do?
Ja.
I guess I have a nice watch now.
Tangent.